Und jetzt fahren wir fort mit dem Predigtext, Matthäus 20. Es geht also gleich da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und es geht um den Dienst für Gott, dass das Adel ist, der uns ganz unverdient ehrt, dass das Erholung ist, was man von den Herrn tut, Erquickung, Freude. Jesus erzählt also, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markte stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde, das ist mittags um 12, und um die neunte Stunde, das ist mittags um 3, und tat dasselbe. Und um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. In der Lutherbibel erklärt steht so gut von Gerhard Meyer in der Auslegung, der hat sie dort in Matthäus geschrieben, glatt gelogen. Sie haben ja vorher gemerkt, wo der Herr gerufen hat. Sie wollten nicht. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und ein jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Jesus kennt unser Herz und durchschaut es. Ist ja bei gläubigen Leuten gar nicht besser. Und Jesus hat es auch bei seinen Jüngern gesehen. Und auch sie empfingen an jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du Scheel, wissen das noch die Jungen, was es heißt, Scheel, missmutig, dreinblick, neidisch, geizig, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten, die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Da ist wieder der gleiche Vers von unserer Schriftlesung aufgenommen. Viele von Ihnen, die kennen ja noch dieses Bild vom breiten und schmalen Weg. Die Frau vom Stuttgarter Zuckerfabrikanten Charlotte Reilen, die hat das ja malen lassen. Nach ihrem Entwurf wurde das gemalt. Und in unserer Kindheit haben wir das oft studiert. Und da waren ja viele von Ihnen ganz pfiffig. Und die haben gesagt, also, ich würde am liebsten, so lang wie es irgend geht, den breiten Weg hochgehen und erst ganz oben übers Brücklein hinüber auf den schmalen und dann noch oben den Lohn mitnehmen, den es gibt, wenn man mit Jesus geht. Ich habe es oft gehört, dass mir das Leute erzählt haben, es ist ein bestechender Gedanke. Es wäre doch eigentlich schön, wenn ich die ganzen Freuden der Welt, die Jesus nicht gefallen, auskosten dürfte. Und wenn da oben doch noch wenigstens, und das stimmt, da gibt es ja noch so ein Brücklein, ist da hingemalt, wo man doch noch auf den schmalen Weg hinübergehen kann. Aber wissen Sie, das Bild ist ja heute nicht mehr in Mode. Ganz einfach deshalb, weil es ja viele gibt, Lehrer der christlichen Gemeinde, die heute einen schmalen Weg so breit machen wie eine Autobahn. Dass jeder mit kann. Und da sagen sie, jeder darf kommen, ganz gleich, da gibt's gar keine Einschränkungen. Ihr braucht auch die Gebote und den Ruf Jesu gar nicht engherzig verstehen. ganz gleich, was du tust und machst, Jesus hat dich lieb und du kannst ja mitgehen auf diesen Weg Jesus nach. Ich weiß, dass das den Beifall der Zeitungsleute heute findet, aller Weltleute, die sind begeistert über so weitherzige Prediger. Aber ich frage Sie, darf man die harten Worte Jesu einfach nach unserem Gutdünken umformen? Jesus hat ja selber vom schmalen Weg gesprochen, vom schmalen Weg der Nachfolge. Und dass es ganz schwer sei, diesen Weg zu gehen, dass es einen hohen Preis koste, mit ihm zu gehen. Also wenn heute ein Gauner einen Geldschein fälscht mit dem Farbkopierer, ist in meinen Augen ein harmloses Verbrechen gegenüber dem schrecklichen Tatbestand, wenn einer die Worte Jesu verändert. Wenn er Jesus was in den Mund legt, was der gar nie gesagt hat, und dann noch Menschen betrügt am ewigen Heil. Wie wollen das Menschen überhaupt verantworten? Jesus redet unheimlich hart und klar. Wer mir nachfolgen will, der soll das Kreuz auf sich nehmen. Und wer mit Jesus sieht, das ist kein leichter Weg. Und da muss man von vielem sich losreißen und lossagen. Und da hat kein Mensch das Recht, den schmalen Weg breiter zu machen. Unser Gleichnis, das Jesus erzählt, steht im großen Zusammenhang. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, als bloß bis zu dieser Schriftlesung. Da war ein ganz prächtiger junger Mann aus einem guten Stall, ein reicher, wohlhabender junger Mann, der ethisch ganz vorbildlich gelebt hat, der sich nichts zu Schulden kommen ließ, im Wirtschaftsleben, im Umgang mit seinen Freunden, in der Familie, der alle seine Pflichten erfüllt hat. Ein junger Mann, wie es ganz wenig gibt, der war zu Jesus gekommen und sagt: Jesus, ich würde gern mit dir gehen. Ich würde gern dir nachfolgen. Und Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt und sagt: Wenn du dich nicht lossagst von dem, was dein Herz besessen hat, kannst du nicht mein Jünger sein. Da ging der junge Mann traurig weg, denn er hatte viele Güter. Es ist also ganz schwer, mit Jesus zu gehen. Jetzt fragen Sie sich, ist das eigentlich richtig? Gehen Sie richtig mit Jesus oder ist das nur ein Traum in Ihrem Leben? Setzen Sie das um in der Praxis. Und danach stellt Petrus die Frage und sagt: Meister, wir haben alles verlassen. Also wir haben das ja nie gemacht. Petrus sagt: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir jetzt als Belohnung? Was zahlst du uns? Ich bin so froh, dass die Bibel uns die Apostel nicht als weltferne Heilige schildert. In der Bibel ist das ganz nüchtern. Das sind Leute, die sind so natürlich und so echt. Das ist doch eine Frage, die jeden bewegt. Lohnt sich das eigentlich, wenn man mit Jesus geht? Kriegt man dafür was? Was hat man denn von einem Leben mit Jesus? Haben Sie sich noch nie gefragt? Das dürfen Sie. Was hat man denn von einem Leben mit Jesus? Und die anderen, die dürfen einfach skrupellos leben, alles genießen, ohne irgendwelche Gewissensbedenken. Wir haben doch viel für Jesus getan, wir haben Opfer gebracht, wir haben uns eingesetzt. Was wird uns dafür? Die Frage wird nicht verboten. Die Antwort Jesu ist toll. Mein erster Punkt: Man kriegt viel mehr, als man investiert. Man kriegt viel mehr heraus, als man investiert. Jesus sagt hundertfach. Nun, wenn einer böse ist, das darf man ja ruhig ein bisschen beim Bibel lesen, wird es bloß interessanter. Und sagt: Ja, na, das ist ja alles bloß in der jenseitigen Welt. Lesen Sie es mal, wie es uns der Evangelist Markus aufgezeichnet hat. Er hat da ganz bewusst auch noch was festgehalten, was Jesus auch noch gesagt hat. Bei Markus hat Jesus klar gesagt: In dieser Welt sogar kriegt man es hundertfach zurück. Jesus lässt sich nicht lumpen, was man für ihn opfert, kriegt man in dieser Welt vielfältig wieder zurück. Jetzt stehen Sie mir alle vor Augen, jene großen, mutigen Leute, die sich eingesetzt haben. Ach, die Tag und Nacht gewacht haben bei Kranken und nie gefragt haben, wann kriege ich Urlaub, sondern um Jesu willen die Oma gepflegt haben. um Jesu willen. Und Jesus sagt, kriegen es hundertfach zurück. Ich sehe sie vor Augen, jene Missionare, die hinausgezogen sind, ihre Gesundheit ruiniert haben, ihre Kinder vielleicht noch in einer fremden Umgebung in der Schule zurücklassen mussten. Die seelisch gebrochenen Leute waren über dem Opfer, das sie brachten. Wissen Sie, es gibt ja immer so Lehren, dass wir unsere natürlichen Empfindungen abtöten müssten. Der Buddhismus sagt, du musst all deine sinnlichen Wünsche betäuben und töten. Das hat Jesus nie gesagt. Können sie auch nie. Ich kenne Missionare, die schrecklich Heimweh haben, aber die dennoch gehen, weil es der Dienst für Jesus fordert. Und ich glaube gar nicht, dass der Dienst immer ein Jux ist. So manchmal muss man sich zusammenreißen, wenn man in der Frühe aufstehen muss, um Jesu willen. Und ich weiß, dass Besuche mir bis zum heutigen Tag jedes Mal schwerfallen. Und ich bin froh für jede Türe, wo es nicht aufgeht. Ach, kann ich noch mal gehen? Man kann ja so viel falsch machen, man ist ja so ungeschickt, man hat eine natürliche Scheu vor Fremden. Man will ja immer wieder entfliehen, das ist unsere natürliche Art. Und darum können Sie jetzt all die großen Opfer einsetzen, die hier stehen. Und wir haben all die natürlichen Empfindungen, aber wie kriegt man denn dann den Lohn? Ist das nicht etwas Falsches versprochen? Sie kriegen die Erfüllung im Dienst, das ist das Schöne. Und all die, die diesen Weg gehen, können es bezeugen und sagen, ich habe zuerst gemeint, mir gehe im Leben viel verloren, wenn ich diesen Weg gehe. Aber wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, wie viel hat mir Gott geschenkt? Was habe ich entdeckt? Wie habe ich eine Freude und eine Erfüllung gefunden? Der Herr, der uns geschaffen hat, der uns kennt, der weiß doch, wo wir glücklich werden und wo wir reich werden. Und darum ist so wichtig, dass Sie beim Dienen nicht klagen und jammern. Ich möchte jeden bitten, dass ich muss im Chor singen, ich muss in der Kindergärte, lass die Finger davon. Was Gott mir geschenkt hat, als ich als junger Schüler 3 Jahre Kinderkirche gehalten habe, fürs ganze Leben. Ich habe gelernt, frei zu reden. Hätte ich nie ohne Kinderkirche gelebt. Ich bin ein reicher Mensch geworden. Was habe ich mit den Kindern erlebt? Ist doch in jedem Dienst können Sie erzählen. Wie sind wir von den missionarischen Einsätzen immer wieder beglückt nach Hause gegangen? Zittern sind wir hingegangen, mutlos und beglückt, erhoben von der Erfahrung der Größe Gottes zurückgekommen. Und darum soll niemand missmutig und gezwungen einen Dienst für den Herrn tun. Es wäre ja schade. Sondern es ist eine Freude, ein Adel, wenn uns der Herr mitschaffen lässt an seinem Weinberg, wenn er uns überhaupt braucht. Wir leben heute in einer völlig verrückten Zeit. Und jetzt möchte ich wieder den jungen Leuten, die ja hin und her gerissen werden, sagen, wenn man euch jungen Leuten sagt, du musst selber gucken, dass du was für dich selber machst. So ein Unfug. Las dieser Tage in einem Artikel, der gerade publiziert wurde, über den größten Medienmacher unseres Jahrhunderts, vor dem die Präsidenten und Kanzler unserer Republik nur zittern, der einflussreichste Mann. Und da hat sein Biograf, der 17 Jahre mit ihm gelebt hat, gesagt, er hat von Anfang an seines Lebens im Überfluss gehabt, wovon Millionen nur träumen können. Und dann schreibt er, ich habe ihn nie auch nur einen Augenblick glücklich gesehen. Seht in unseren Tagen, in einer Biografie, die nicht von Christen geschrieben ist. Die Tragik, wer sich selber nur allein bleibt. Was ist das wunderbar, wenn Sie spüren, Sie haben einem anderen Freude gemacht, Sie haben einem anderen geholfen, Sie haben sich verströmt. Die Menschenerfüllung kann nur kommen aus dem Verströmen im Dienst für unseren Herrn. Mir sind immer wieder diese Leute, die große Opfer gebracht haben. Ich habe es da Ihnen schon einmal erzählt, was ich da bei Livingston fand und da auch in seiner Biografie geschrieben habe. 44-jährig in Cambridge vor den Studenten. Da hat dieser Livingston gesagt, der x-mal Malaria hatte, wo die ganze Familie drüber kaputt ging, der alles nur geopfert hat im Kampf gegen die schreckliche Sklaverei, deren Wrack war körperlich, sagt, ich selbst habe nie aufgehört, mich zu freuen, dass Gott mich in einen solchen Beruf gestellt hat. Die Leute reden von einem Opfer, das ich gebracht haben soll, weil ich viele Jahre meines Lebens in Afrika war. Kann man das ein Opfer nennen, womit man doch nur Gott einen kleinen Teil der Schuld bezahlt, die man nie ganz bezahlen kann? Ist das ein Opfer, was uns selbst am tiefsten befriedigt? Was in sich selbst Lohn durch gesunde Tätigkeit, durch das Bewusstsein, Gutes zu tun, durch Frieden im Innern und eine herrliche Hoffnung auf die großartige Ewigkeit? Weg mit diesem Wort Opfer, weg mit solchen Gedanken. Es ist ganz und gar kein Opfer. Sagt lieber, es sei ein großes Glück. Sorge, Krankheit, Leiden, Gefahr, Entbehrung der gewöhnlichen Annehmlichkeiten und Freuden des Lebens, das alles mag uns einen Augenblick unsicher und mutlos machen, aber auch nur einen Augenblick. All das ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die nach allem in uns und für uns offenbar werden soll. Ich habe niemals ein Opfer gebracht. Ich weiß nicht, was vor Ihnen an Aufgaben Gottes steht, ganz praktischen Aufgaben im täglichen Leben, in Ihrem Umkreis. Aber greifen Sie die Chance und Gott will Sie beschenken. Und Gott lässt sich gar nicht schenken, was Sie für andere tun. Und Sie brauchen das nicht tun um der Pflicht willen oder weil man nicht nach Lohn fragen darf, sondern Jesus sagt, Sie kriegen es vielmals zurück, Sie werden glücklich werden und am Ende Ihres Lebens können Sie dankbar und fröhlich darauf zurückblicken. Jetzt ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Und doch regt sich Misstrauen gegen Gott. Jesus erzählt die packende Geschichte, wie diese Arbeiter in den Weinberg geschickt werden und dann kriegen die ihren Lohn ausbezahlt. Einer, der hat also gerade noch eine Stunde gearbeitet und kriegt den gleichen Lohn wie der, wo den ganzen Tag geschafft hat. Jetzt sagen Sie mal, wenn Gott so handelt, dann empören wir uns mit Recht und sagen, also liebe Leute, das kann doch nicht die Ordnung der Welt sein. Was macht denn da Gott? Macht er alles durcheinander? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn das die Grundlage der künftigen Tarifverhandlungen bei uns würde. Also regt sich die ganze Welt auf. Wenn der Weigel so sein Steuerpaket schnüren würde, dann müssen wir fortjagen. Das hat ja gar keinen Wert. Er muss doch einen Unterschied machen. Was hat einer gebracht? Leistung muss sich wieder lohnen und so weiter. Aber ist Gott ungerecht? Haben Sie das Wort auch schon gehört? Wie kann Gott das zulassen? Regt sich ja ganz schnell bei uns dieses Wort, ob Gott ungerecht sei. Wir wären vielleicht auch so clevere Leute. Ich weiß nicht, ob wir nicht alle auch sagen würden, wenn es die Grundlage der Entlohnung wäre, dass wir unsere irdischen Pflichten in unserem Beruf bloß noch so machen, dass wir die letzte Stunde kommen vor dem Zahltag und sagen, das genügt ja. Wenn man nur so oberflächlich das tut, warum macht denn Gott das völlig anders? Warum handelt er denn nicht so nach Tarif und nach Leistung? Vor einem Jahr hat man dran gedacht, wie im Nürnberger Prozess Massenmörder hingerichtet wurden. Ich habe Ihnen damals die ganzen Storys erzählt, dass da einer dieser großen Massenmörder des Dritten Reiches im Gefängnisgottesdienst Harmonium gespielt hat und Buße getan hat. Da denkt einer, ha ja, es ist ja ein schäbiger Schritt. Am Ende seines Lebens noch schnell die Gnade Gottes ergreifen. Und ich habe ja so viel für meinen Herrn getan. Jeden Tag habe ich angefangen mit der Losung am Morgen und sonntags in die Kirche gerannt. Und was habe ich alles für ihn getan? Ich habe nie die Ehe gebrochen und habe so viel erfüllt. Und da ist so ein Schurke und der kriegt genau so die Gnade. Seien Sie mal ehrlich, wenn solch eine Geschichte sich ereignet, bei Ihnen im Umkreis, kommt da nicht was hoch? Warum hat denn Jesus das in uns gesehen? Warum regt sich denn da in uns Misstrauen? Weil ganz tief auch bei bekehrten Leuten das alte, böse, eigensinnige Ich weiterlebt. Und das muss uns erschrecken. Das Ich, dass wir das nicht ertragen können, dass wir einfach auf eine Ebene gestellt werden mit all den anderen. Ich, wo doch so viel für Gott gemacht habe, wie heißt da, ich habe doch in der Hitze des Tages für Gott gearbeitet. Wie viele Jahre meines Lebens habe ich Gott gedient? Und alle leben wir von der Güte Gottes. Wir singen so oft, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Aber wenn wir es konkret erleben, dass wir genau auf der gleichen Stufe stehen, wie ein Kinderschänder, der sich noch in der letzten Minute seines Lebens bekehrt. Oder ein Mörder. Oder sonst ein Halunke, ein Mafia-Bosch. Dann wollen wir es plötzlich nicht wahrhaben. Die Dienste unseres Lebens, das war doch Geschenk Gottes, dass wir was tun dürfen, dass wir nicht müßig am Markt stehen. Ist das vielleicht schön, dass wir etwas wirken konnten in einer chaotischen Welt, an einem Weinberg Gottes, wo was Sinnvolles geschehen ist, wo Frucht heranreift, wo unser Leben brauchbar und wertvoll wurde. An der Gnade Gottes sind wir doch alle gleich. Regt sich da bei uns Misstrauen, dass wir scheel gucken und sagen, aber der andere, und ich bin doch besser als der andere, ich bin doch mehr als der andere. Ich kenne kaum einen Bibelkreis, einen Hausbibelkreis, wo nicht manche treuen Freunde das immer wieder zum Anlass nehmen, eine abendfüllende Sitzung aus dieser Frage zu machen. Ist Gott eigentlich nicht unfair? Wenn da zum Schluss einer kommt und sich bekehrt, und ich habe viele gehört, rechtschaffene Christen, die sagen, ja, dann hätte ich ja auch die Ehe brechen können. Und dann hätte ich ja auch jeden Tag das Nachtleben auskosten können und hätte allen, da hätte ich ja auch mich in die Sucht verlieren können, die Drogen und den ganzen Schmutz der Welt. Wissen Sie, was ich immer sage? Dann tu's doch, du Esel. Mach's doch. Wenn dir's Freude macht, wenn dir's Freude macht, in der Sünde zu leben, ist doch noch nie einer durch Sünde glücklich geworden. Vielleicht ein Augenblick im Nu geschwindet, Gefühlsaufrauschen, aber doch noch nie. Was will denn dein Leben reichen? Eine Lüge? Ein Unrecht? Etwas Böses? Gibt's doch gar nicht. Was mein Leben weiten könnte, gibt's doch gar nicht. Und da kommt auf einmal zum Vorschein, dass hinter unserer bürgerlich-christlichen Existenz, wo wir manchmal so arg fromm tun, eine heimliche Sehnsucht steckt. Oh, wenn ich auch mal so schrecklich pervers leben könnte wie andere. Oh, wenn ich auch mal so durch den Schmutz waden dürfte. Wissen Sie, dass es alles Elend ist und Grausamkeit? Der Herr hat Ihnen doch Güte geschenkt, wenn Sie all das nicht erlebt haben. Was ist da in unserem Kopf bloß falsch gewesen und falsch gelaufen? Darf ich Ihnen so ganz drastisch sagen? Dass Sie verstehen, was ich Ihnen sagen will. Siehst du so scheel, dass ich gütig bin? Ihr ganzes Leben ist nur von der Güte Gottes umfangen und Sie können nur danken und sagen, ach, wie wunderbar ist das, um mich so beschenkt. Noch ein letztes. Hör den Ruf. Da sind ja ein paar Arbeiter gewesen, die sagen, ich wusste gar nicht, dass da Arbeit gab. Und wir regen uns dann auf und sagen, die hätten ja auch vorher schon drauf kommen können. Die haben auch gesehen, wie der uns geworben hat. Die wollten ja faulenzen. Das ist ja unsere Rechtschaffenheit, die das immer so sagt. Nein, man muss aufpassen, es ist ein großes Risiko. Ich habe Ihnen schon öfter gesagt, meine Lebenserfahrung als Seelsorger und als einer, der im evangelistischen Dienst tätig ist, ist immer, dass sich ganz, ganz wenig Menschen auf dem Sterbebett bekehren. Ich sage immer, ich kann es an einer Hand aufzählen, was in vielen, vielen Krankenbesuchen ich hier erleben durfte. Niemand verhärtet sich so gegen das Evangelium wie der alte Mensch. Gottes größte Gnade, wenn alte Menschen sich hier bekehren. Wir haben in unserer Gemeinde viel, viel mehr Bekehrungen junger Menschen als von alten Menschen. Man kann den Ruf Gottes nicht auf die Seite schieben, ungestraft. Und darum ist es so wichtig, dass man hört, wenn der Herr ruft und wenn der Herr in seinen Dienst nimmt. Dieses Gleichnis ist ja so, dass es wirklich skandalös ist, wie Jesus das erzählt. Und ich will Ihnen hier wieder zeigen, man muss am Evangelium immer wieder das Ärgerliche finden, das gegen den Strich unseres Denkens geht. Dann kommt man auf die Sache drauf. Und wenn man dieses chiffrierte Gleichnis, dieses etwas versteckte Gleichnis richtig kapieren will, muss man die Punkte kriegen, wo man sich ärgert. Nämlich, warum hat der Herr so eine Form von Gerechtigkeit? Weil es auf Güte und auf Gnade aufbaut. Und da sind wir alle gleich Empfänger seiner Güte. Und da kann keiner über dem anderen stehen. Aber da ist noch was in diesem Gleichnis drin, was uns wirklich ärgert. Da bäumt sich etwas in uns auf, dass wir sagen, kann man so reden. Da steht nämlich das Wort, das fragt der Hausvater, der Verwalter, doch der Herr selber, der Hausherr, so heißt es hier, habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Habe ich nicht Macht? Wie kann man so reden? Ungläubige Weltleute ärgern sich am meisten über so einen Satz in der Bibel. Wie kann Gott so reden? Ich darf doch tun, was ich will. Für gläubige Leute ist der größte Trost. Gott hat seine eigene Rechtsordnung. Und wir können Gott nicht vor unser Gericht ziehen. Heute Morgen schon die Losung. Haben sich auch dran gefreut. Der Gott, der uns von Mutterleib bereitet hat. Der den Himmel ausspannt. Der die Erde erhält. Er braucht keinen Helfer. Wissen Sie, wer Gott ist? Was sind wir kleinen Leute? Doch ewige Gott sagt, ich gebe. Aber Sie brauchen sich vor diesem Gott nicht fürchten. Er hat sich auf Güte und auf Gnade festgelegt. Gott sucht an Ihnen nicht die Sklavenarbeit. Dieser ewige, mächtige Gott, der sagt, ich darf doch tun, was ich will und was mein ist. Der hat sich festgelegt, Sie zu segnen. Der will Sie beschenken und überschütten mit Gutem. Dass Sie atmen, ist doch ein Geschenk seiner Güte. Doch nicht, weil Sie so gesund leben, ist doch nicht wahr. Sondern weil es ein unverdientes Wunder der Gnade ist. Und wenn Sie für Gott noch was wirken wollen und wirken können, ist es Geschenk seiner Gnade. Jetzt freuen Sie sich doch einfach. Dieser mächtige Gott ist da. Und da brauchen Sie nicht meinen, Sie müssen vor Gott den Soll erfüllen. Und Gott sei Dank geht's vor Gott nicht nach Tarifen und nach Leistung. Haben Sie noch nie gedacht, jede Stunde bleibe ich Gott seinem Tarif und seinem Leistungskatalog fast alles schuldig. Wo haben Sie denn alles verlassen und sind ihm nachgefolgt? Wir sind doch wirklich armselige Diener. Wir haben doch eigentlich nur nicht mal unsere einfachste Schuldigkeit getan. Was ist das für ein Ruf, der Gott, der seinen Sohn Jesus uns in Liebe schenkt und sagt, für dich lasse ich ihn deine Schuld tragen. Sollte er uns in Jesus nun nicht alles schenken, wenn er uns in seine Nachfolge ruft, wenn er sagt, komm, mein Weinberg, da habe ich Aufgaben für dich, will er sie doch nicht schikanieren? Es gibt immer Leute, die sagen, ich habe keinen Ruf. Jeder Mensch braucht einen Ruf. Und sie haben einen Ruf. Es ist die Frage, wo sieht Gott ihn? Hier oder im Ausland, in der Familie oder in einem weltlichen Beruf? Aber sie sollen Gott dienen, nicht den Menschen. Sie sollen Gottes Eigentum sein und der Herr will vor ihnen vorangehen. Er, der sagt, ich kann doch geben, wie ich will. Ein reicher Gott und Herr, dem niemand am Zeug flicken kann. Und es ist ein Vorrecht, wenn man ihm dienen darf. Man wird überreich beschenkt, er lässt sich nicht schenken. Und jede Stunde ist Schade, die man für sich selber lebt und die man nicht im Dienst für ihn verströmt. Amen.